liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Mistelbach und Landerteier, meines Zeichens evangelischer Pfarrer. Und jetzt natürlich am Samstagabend in den absolut letzten Schlussrunden der Predigtvorbereitung. Also die stimmt nicht ganz. Ich habe natürlich schon zwei Varianten fertig, mit denen ich natürlich unzufrieden bin und bin ganz neugierig, was morgen passieren wird. Morgen wird was in Mistelbach was ganz Spannendes passieren. Da haben wir nämlich eine Doppeltaufe drinnen, da haben wir ganz viel Leid. Und ich werde dann natürlich diesen Predigttext aus dem Blickwinkel der Gemeinde predigen. Das ist immer ganz wichtig. Also man darf in der Predigt nicht hingehen und nur seine eigene Weisheit von sich geben, sondern muss überlegen, nicht, wo sehen die, was umgibt sie. In dem Moment umgibt sie ganz massiv einfach die Taufe der beiden Kinder. Und das sind auch sehr liebe Leute und so, und deswegen werde ich natürlich, weil auch für die nicht verwandten Menschen, nicht befreundeten Menschen, die in der Kirche drinnen sind, natürlich diese Taufe so stark vor Augen steht, diesen Blickwinkel Taufe als Aufhänger nehmen. Aber Ihnen möchte ich einfach versuchen, etwas ganz Faszinierendes von diesem Predigttext in seiner theologischen Tiefe zu zeigen. Nebenbei, wir gehen es morgen in Gottesdienst. Schauen Sie mal, was Ihr Pfarrer, Ihre Pfarrerin daraus macht. Das ist eine Geschichte, die kennen Sie wahrscheinlich. Entweder ist es noch etwas, was mitklingt aus Grundschul-, Volksschultagen, aus einem Kindergottesdienst. Es ist die berühmte Himmelsleiter des Jakob. Also, stellen Sie die Geschichte ganz kurz. Jakob ist unterwegs. Der geht so dahin, nicht? Und dann wird es dunkel. Und dann legt er sich hin. Und dann träumt er. Und er träumt, dass er eine riesig lange Leiter sieht von der Erde bis in den Himmel. Und die Engel Gottes steigen auf dieser Leiter auf und obe. Und passt. Und dann kommt auch noch ein Wort Gottes, also plötzlich her da, also eine Stimme, die noch sich vorstellt, ich bin der Gott deines Vaters Abraham und Isaak. Er ist ihm der Dritte in dieser Reihe der sogenannten Erzväter. Und dann wird ihm wieder verheißen das Land, es wird ihm verheißen, dass er viele Nachkommen haben wird und dass Gott sowohl ihm als auch den Nachkommen treu sein wird und dafür sorgen wird, dass die sozusagen ihre Lebensgrundlage haben und so weiter und so fort. Und dann hupft er auf, ne, ist ausgeschlafen, hupft auf und sagt, ja, Wahnsinn, also diese Stätte ist so heilig, hier ist nichts anderes als Gottes Haus, hier ist die Tür zum Himmel. Dann macht er was Eigenartiges. Er salbt ein paar Steine mit Öl und nennt diese Stätte Bethel. Auf Deutsch übersetzt, das wird sich jetzt nicht ganz wundern, heißt schlicht und ergreifend Haus Gottes. Diese Stadt Bethel, die spielt dann später auch noch eine ganz große Rolle, aber das würde uns jetzt zu weit führen. Nebenbei bemerkt, Sie können das alles im Internet sehr, sehr gut nachlesen. Da gibt es nämlich eine ganz tolle Seite, die heißt bibleserver.com und da haben sämtliche verfügbaren Übersetzungen, also nicht sämtliche, aber sehr, sehr viele verfügbaren Übersetzungen und da kann man wirklich gut lesen und vergleichen. Es ist eine Geschichte aus dem Kindergottesdienst. Die wird immer gezeichnet, da siehst du immer so, da schläft so ein Mandel und das ist so ein Leiter und da gehen so Mandel auf und oben und das ist dann immer ganz spannend, was machen die Kinder mit dem lieben Gott? Schaut der irgendwie oben oder ist das eine Sonne oder manche zeichnen dann schon ein Kreuz und so. Also das ist sehr spannend. Es ist so lange eine Kindergottesdienstgeschichte, weil ich Ihnen in Wirklichkeit das Entscheidende vorenthalten habe. Da steht nämlich, und da muss man jetzt sagen, ist die Luther-Übersetzung noch immer die allerbeste, und er kam an eine Stätte. In dem Fall bedeutet das eigentlich eine Stadt und ist dort drinnen offenkundig und dort legt er sich hin und dort nimmt er von dieser Stätte einen Stein. Diesen Stein, da legt er sich hin und diesen Stein legt er sich in die Nähe des Kopfes, wahrscheinlich über seinen Kopf. Ich habe es nur mal extra nachgesagt, soweit mein Hebräisch noch vorhanden ist, ist die sehr oft gemachte Übersetzung und er legt ihn hin als ein Kopfpolster und hat sie draufgelegt. Nicht richtig, ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre ein bisschen deppert. Also ich meine, wer legt sich ja absichtlich mit dem Kopf auf einen Stein? Nicht? Und dann träumt er. Und dann träumt er von dieser Gottesleiter und nennt es nachher dann diesen Ort Bethel. Das war schon eine Stadt. Doch das vergessen immer alle. Also, in Wirklichkeit ist die Geschichte so. Jakob ist unterwegs und geht in eine nona heidnische Stadt hinein, also eine Stadt von Menschen mit viel Götterei. Das fällt ihm relativ leicht, aus dem einfachen Grund, nach biblischem Bericht ist er zu dem Moment der einzige Mensch auf der Welt, der nur an einen Gott glaubt, weil der Abraham ist schon tot und der Isaac ist auch schon tot. Das waren seine beiden, der Vater und der Großvater, und der Abraham ist der Erste, der sagt, es gibt nur einen Gott. Und jetzt geht er da rein. Und wo geht er hinein? Was ist das, diese Stätte? Das ist ja sehr eigenartig, nicht? Ich meine, wenn Sie jetzt schlafen gehen, dann nehmen Sie sich ja nicht einen Stein und legen ihn zu Ihrem Kopf. Das wäre ja ziemlich blöd. In Wirklichkeit werden Sie einen Kopfpolster aufschütteln, schauen, dass das schön kuschelig weich ist. Und wenn Sie jetzt irgendwelche Bräseln drauf haben, vielleicht haben Sie im Bett gefrühstückt, dann werden Sie die wegrammen und schauen, Sie haben es weich. Und warum legt jetzt dort einen Stein hin? Die Erklärung ist eine sehr einfache. Offenkundig geht er in einen Tempel hinein. Das ist das, was hier mit Stätte gemeint ist. Ganz ein besonderer geheiligter Ort. Und dieser hat offenkundig Steine. Und diese Steine nimmt er und nimmt einen Stein davon und schläft dort mit dem Stein in Kopfnähe. Das ist wohl ein Traumtempel. Ja, meine Lieben, sowas hat es gegeben. Es gibt in der ganzen Antike geheiligte Orte, die einem Mysterium dann später geweiht sind, und dort geht man hin und schläft. Und im Schlaf, im Traum spricht die Gottheit zu einem. Das ist jetzt zunächst einmal absolut nichts Ungewöhnliches. Es ist auch nicht ungewöhnlich, was er sieht. Was wirklich ungewöhnlich ist, ist was ganz was anderes. Nämlich die Tatsache, dass er, nur einmal zu betonen, ist nach biblischem Bericht der einzige Mensch auf der Welt, der nur an einen Gott glaubt, ihn offenkundig an einen heidnischen Kultort, Traumtempel, Visionstempel, Visionsort, heiliger Hain, wo es auch immer, hineingeht und sich dort in aller Ruhe etwas nimmt, was zu einer anderen Religion kehrt, und es benutzt und danach dann ganz klar sagt, okay, das, was ich jetzt hier erlebt habe, das gehört nicht zu der heidnischen Gottheit, die ist nie erwähnt, keine Ahnung, wie die dortige Traumgottheit geheißen hat, und jetzt habe ich es, und das ist Ort meines Gottes. Und was ich hier geträumt habe, das ist nicht irgendeine spiritistische Geschichte, wir müssen in modernen Sprache sprechen, oder irgendein Geistererlebnis, oder irgendein heidnischer Chaos, sondern das ist meine Botschaft des einen einzigen wirklichen lebendigen Gottes. Des Gottes meines Vaters Isaak, des Gottes meines Großvaters Abraham und überhaupt des einzigen Gottes, den es überhaupt gibt. Das ist das unglaublich Spannende an dieser Erzählung. Der Jakob, also natürlich davor der Abraham und der Isaak, führen eine Extremstexistenz. Sie sind die einzigen auf der Welt, die nach heutiger christlicher Überzeugung am richtigen Weg sind, die das überhaupt wissen. Die anderen wissen es ja nicht, also was sollen sie tun? Also haben sie halt viele Götter. Also noch einsamer kann man sich religiös gesehen nicht vorstellen. Gut, alle anderen machen was weiß ich, was für ein Theater. Und das sind in Abfolge jeweils die einzigen Menschen auf der Welt, die wissen, es gibt nur einen Gott. Und dass sie von dem begleitet werden und so weiter und so fort. Jetzt musst du dir das einmal vorstellen. Und dort finde ich, das ist jetzt meine persönliche theologische Interpretation, setzt dieser Predigttext in Wirklichkeit für uns alle ein. Christliche Einheit ist zerbrochen. Ich habe alle möglichen Geschichten gesehen, jetzt gerade wieder mal so ein bisschen im deutschen Fernsehen gesurft. Da gibt's also Aussagen über Kirche, das glaubst du nicht. Das ist ein Säkularismus, das ist unglaublich. Also heute in Berlin Christ zu sein, dürfte zum Beispiel eine relativ einsame Angelegenheit sein. Das muss wirklich ein bisschen schwierig sein. Aber dort rührt sie dafür auf der anderen Seite auch wieder relativ viel. Und jetzt haben wir alle so dieses Gefühl, wir werden ein Stück weit vereinsamt. Ja? Also, Gott, Deutschland ist ja ganz extrem, wenn ihr seht, wie viele Kirchen verkauft oder geschlossen oder sogar abgerissen und so weiter und so fort, das ist ja ein ungutes Gefühl. Jetzt kommt uns dieser Predigttext zu. Und dieser Predigttext ist unglaublich spannend für Menschen, Entschuldigung, der Wind hat gerade eine Tür zugehauen, ist unglaublich spannend für Menschen, die jetzt in einer irgendwie das Gefühl haben, sie sind in ihrem Glauben alleine. Vielleicht sogar sehr alleine. Weil auf eines hinweist, in der Tat, findest du Gott. Du findest ihn. Du kannst sogar das vollkommen Unchristliche nehmen und sagen, okay, das ist gut. Und weil es gut ist, ist es Effekt meines Gottes. Du brauchst nicht im Alten stecken bleiben. Das ist wiederum eine ganz wichtige Geschichte. Du gehst durch diese Welt durch mit offenen Augen. Du schaust sie dir an. Du erfährst etwas als gut. Und dann ist eben dieses Ende, dieses Ende dieses Predigtextes ganz spannend, wo er dann ein Öl nimmt und das über diesen Stein drüber gießt. Das heißt also, er weiht das. Er nimmt es für den einen einzigen Gott in Besitz. Was kann denn das heißen? Es gibt immer so irrsinnig witzige Diskussionen, gibt es manchmal sogar Zeitungsberichte, teilweise Fernsehberichte, sogar ein Pfarrer im Internet. Das finde ich immer total witzig. Es sind alle Pfarrer im Internet, wie soll man andererseits sozusagen seinen Beruf machen? Das geht ja gar nicht. Trotzdem wird das plötzlich als Sensation gewertet. Ich tue dann vor mich hin podcasten, andere tun, was weiß ich, twittern, andere tun sonst was. Die Leute sind alle unterwegs. Natürlich nehmen wir die Dinge, die sind, nehmen sie auch für Gott in Besitz. Und das ist ganz, ganz, ganz einfach. Natürlich werden wir, wenn Sie eines sehen auf meiner Seiten, gibt es natürlich keine Google Ads. Natürlich gibt es keine Google-Werbung. Es gibt kein Amazon-Partner-Net. Natürlich nicht. Weil ich dort keine Kontrolle hätte, wofür dann plötzlich Google wirbt, wofür und so weiter und so fort. Jetzt in der jetzigen Zeit würde höchstwahrscheinlich irgendeine Wahlkampfgeschichte von irgendeiner Partei aufleuchten. Dafür würde ich zwar ziemlich viel Geld verdienen, aber das tue ich selbstverständlich nicht. Aber ich nehme das ganz klar als etwas Neues, was in der Bibel nicht vorkommt. Also in der Bibel werden Sie kein Internet finden, kein Point-to-Point-Protokoll, kein Server, kein Mail-Addressing, kein Mail-Routing, kein gar nichts. Das werden Sie dort nicht finden. Wir haben ständig das Recht, das, was wir vorfinden, wenn es gut ist, für unseren Gott in Besitz zu nehmen. Zu sagen, okay, der Stickel Internet zum Beispiel, wo ich da jetzt podcasten darf, wo ich mit Ihnen E-Mails austauschen darf, etc., das ist gut. Sie sind nicht allein. Gottes Hand ist in dieser Welt dauernd drinnen, absolut ständig und dauernd. Mit offenen Augen entdecken Sie das, wo in diese Welt hineingewoben ist, das Gute Gottes. Und das können Sie ganz leicht nehmen. Und dann passieren unglaublich spannende Dinge, wenn man in dieser Zeit drinnen bleibt, wenn man sich das anschaut, wenn man daraus was macht. Wir brauchen nur den Mut, die alten Dinge auch ein Stück weit hinter uns zu lassen, zu sagen, okay, und dort, ja, dort erfahre ich Gott. Und das ist Bethel. Haus Gottes. Und ich darf sagen, so ist es. Ich kann andere Dinge, die nimmer mehr passen, einfach zurücklassen, kann sie verlassen. Gott wird niemals aus der Welt gehen. Es ist immer nur die Frage, ob wir es wagen, das, was neu in der Welt drinnen ist, zu prüfen. Und wenn die Prüfung positiv ausgeht, zu sagen, passt. Das hier ist Gottes. Euch allen einen wunderschönen gesegneten Sonntagmorgen.